Ihr lieben Geschwister, liebe Zuhörer zu Hause, es ist mir in den 66 Jahren nicht gelungen, meine mehr oder weniger Aufregung abzulegen von meinem Stuhl bis hierher. Vielleicht wird es noch. Und ob ich jetzt nun der Fachmann bin, das weiß ich auch nicht. Ich würde mich vielleicht in nicht gespielter Demut nicht so bezeichnen. Als ich meine Zusage für den heutigen Dienst gegeben habe, wir wissen ja, das wird auch geplant und ist auch richtig so, da wusste ich noch nicht, welches Wort ich nehmen werde, was mir der Herr aufs Herz legt, denn das ist Grundvoraussetzung bei mir, ich kann da nicht aus irgendeinem Fundus schöpfen, sondern ich muss es mir schenken lassen. Und ich gestehe auch, dass ich sonst die Linie, zuerst das Wort und dann das Problem, einfach mal verlassen habe. Sondern ich habe es umgedreht, zuerst das Problem und was sagt das Wort? Weil es oftmals in unserem täglichen Leben so ist, dass wir zuerst mit dem Problem konfrontiert werden und dann irgendwie versuchen, damit zurechtzukommen. Was sind Probleme und was sagt die Bibel dazu? Ich muss gleich um Entschuldigung bitten, wenn vielleicht meine Ausführungen heute zu sehr persönlich sind. Es geht nicht um Selbstdarstellung. Es geht ganz einfach darum, in dieser Zeit sich zurechtzufinden. Und ja, da liegen nur bei mir am besten meine eigenen Erfahrungen. Wir leben ja heute hier in Europa, noch in einem, ich möchte sagen, christlichen Land. Es gibt noch christliche Parteien, es wird noch darauf gesehen. Wir hatten sicherlich heute weniger Probleme, hierher zu kommen, dass wir vielleicht angefeindet werden oder wurden. Wir dürfen uns also hier versammeln und das ist geduldet, was nicht überall so in der Welt ist. Und ich denke, wir sollten auch mal den Mut haben, ganz einfach uns mal in unserem Kreis zu bewegen, weil wenn wir jetzt die gesamte Welt betrachten, das sehr, sehr kompliziert wird. Wir leben heute nicht mehr in dem, ich sehe hier so viele Junge, sind es noch gar nicht, aber sind die meisten noch, die die Zeit noch vor 89 kennen. Da waren die Angriffe von der Seite und direkt frontal, die waren massiver. Wenn du alle Monate zum Parteisekretär gerufen wurdest, weil man dich dort umstimmen wollte, dich zu einem, ja, zu einer, wie nennt sich, hat sich's genannt, ich weiß schon gar nicht mehr, spielt ja keine Rolle. Jedenfalls, man wollte dich umstimmen, man wollte dich abbringen und du musstest irgendwie klarkommen, beziehungsweise heute dankbar sein, dass du nicht umgedreht bist. Das ist heute nicht mehr so. Heute darf jeder glauben, was er will. Die Glaubensfreiheit. Und gerade das, diese scheinbare Liberalität, ist eine trügerische Versuchung. Nämlich das zu glauben, was vielleicht bequem ist oder bequemer ist als der echte Glaube, dass man sich in etwas hinein manövriert, wo man ganz schlecht wieder herauskommt. Und vor allen Dingen die Frage, wer braucht denn heute noch Glauben? Sind wir nicht selber in der Lage, die Dinge des Lebens zu meistern? Da ist wieder ein ganz neues Schlagwort. Und zwar besteht aus zwei Buchstaben. Das ist die KI, die künstliche Intelligenz. Das ist ja nun ganz was Feines, sagen die einen. Ich sage, naja, das kann hilfreich sein, so wie jedes andere Ding auch. Aber es hat auch die Gefahr. Warum brauche ich es denn? Einmal, dass bestimmte Dinge besser gehen, auf der anderen Seite aber eben auch, dass ich sage, ja, was will ich denn mit glauben? Sind wir nicht selber in der Lage, unsere Dinge zu meistern? Also ich habe ein bisschen Angst davor, dass die Krankenschwester, die mir Blut abgenommen hat, vielleicht morgen durch eine Maschine ersetzt wird, die dahergefahren kommt mit freundlichen Worten und mir die Nadel einsticht. Das möchte ich menschlich nicht. Aber läuft es nicht immer weiter darauf hinaus, dass der eigentliche, dass wir eigentlich auch hier sind, der eigentliche Gott immer weiter in den Hintergrund gedrückt wird? So, was brauche ich denn überhaupt? Und das ist ja nicht neu, diese Tendenzen. Diese Tendenzen, die der Mensch da hat, die lesen wir schon ganz am Anfang der Bibel, nämlich im 1. Mose. Im 1. Mose 11, Vers 6 steht geschrieben, und der Herr sprach, siehe, ein Volk sind sie, und eine Sprache haben sie alle. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. Ja, was dann passiert, wer schon ein ganzes Stück im Glaubensleben unterwegs ist, der weiß, es kommt zu Verwirrung der Sprachen, deshalb reden wir heute. Und den ersten Versuch, den ich persönlich miterlebt habe, man hat uns weismachen wollen, es gibt wohl nur noch eine Sprache auf der Welt und das wäre Russisch. Nun gut, ich ich muss gestehen, meine Sprache wäre es nicht, aber das ist ein anderes Thema. Aber der Versuch heute ist immer noch da. KI, künstliche Intelligenz, was brauchen wir denn? Das, was uns die Schöpfung einmal gegeben hat, zu was brauchen wir das? Wir sind doch selber in der Lage. Sind wir es wirklich? Aber jetzt möchte ich, und damit kein falscher Eindruck entsteht, nämlich erstmal die Grundlage unseres heutigen Denkens vorlesen. Und zwar, das steht im Hebräer 11, Vers 2. Entschuldigung, das ist Vers 1. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Denn in diesem haben die Alten Zeugnis erlangt. Bis hierher. Es geht also bei allen Vorbemerkungen darum, um den Glauben. Und es ist wert, sich einmal damit auseinanderzusetzen, was denn das bedeutet. Wer heute mit einem, wie auch immer, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit einem Fahrzeug hergekommen ist, der wird sich nicht reingesetzt haben und denken, der Fahrer, der sagt, also ich glaube, das Pedal da unten, das ist die Bremse. Der muss es wissen, dass es das ist. Und wir gehen davon aus, dass wir das auch so sehen. Also Glaube ist das nicht. Glaube und Wissen scheinen zwei unterschiedliche Dinge zu sein. Aber wenn Glaube eigentlich so etwas ist, was man nicht so finden, so händisch greifen kann, das Pedal nicht sehen kann, dann hat das in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft überhaupt noch Platz? Sind da nicht eigene Erkenntnisse und Leistungen, die Sachen selber in die Hand nehmen, Nicht besser? Die Welt versucht das ja schon eine ganze Weile. Viele, viele Jahre. Und als ich am Anfang von Problemen sprach, sehen wir, dass das eigentlich alles nur Probleme schafft. Probleme der Menschen untereinander, Probleme mit der Schöpfung. Ja, was ganz Neues, man ist jetzt dran und dran, man will ja den Mond noch erobern, damit die Probleme, die er von der Erde hat und die Ressourcen, dass man das dort eben nicht mehr hätte, ist da der Gedanke. Wir haben Kriege, wir haben Nöte und wir haben Zerstörung. Und immer mehr liest man und hört man und findet man Menschen, die mit den ganzen Dingen nicht mehr zurechtkommen. Die Hilfe bräuchten, die Hilfe suchen, aber die suchen es eben in sichtbaren, in greifbaren Dingen und nicht im Glauben. Das ist ja das. Und diejenigen, die sagen, ja, ich glaube, und die fest im Glauben stehen, da ist eine Gefahr, und zwar, das ist der langsam anflutende Zweifel. Die Mediziner kennen das ja von der Betäubung her, dass die anflutet, und was weiß ich nicht. Aber es ist so, es beschreibt ganz treffend. Du bist ganz fest. Aber irgendwann stellst du dir auch die Frage, ja, wie kann denn das sein, was hier so stattfindet? Hat Gott die Geschäfte eigentlich noch so in der Hand? Oder vielleicht sogar noch mehr, warum trifft es gerade mich? Und wieso habe ich das Falsche geglaubt oder glaube ich das Falsche? Dass allen, die Gott dienen, es zum Guten gereichen wird? Das habe ich doch geglaubt und ich diene doch. Und was ist bei mir? Ich schätze, ob ich liege da nieder. Da ist die immer werdende Vereinsamung in der Gesellschaft zu beobachten. Früher haben die Menschen mehr und besser miteinander kommuniziert. Ich meine jetzt nicht elektronisch, denn das ist ja was ganz Besonderes. Gehst du heute zum Arzt, setzt dich ins Wartezimmer, da kamen die Leute früher rein, nach einer Weile haben mehr oder minder sinnvolle Gespräche stattgefunden. Wenn du heute gehst, setzt sich der Arzt dahin, packt sein Smartphone aus und tippt. Und merkt gar nicht, dass er aufgerufen wird. Er ist in seiner eigenen Welt. Das ist nicht etwa zusammenfantasiert, sondern das ist beobachtet. Und dann bist du mit deinem Problem allein. Mag sein, dass das, wenn du in einer festen Partnerschaft bist, man sich dann austauschen kann. Aber wie viele gibt es, die allein sind? Und die dann da sitzen und sich vielleicht selber bemitleiden oder eben sich nicht austauschen können. Sich das nicht, wie man so sagt, von der Seele reden kann. Und ich sag's euch, meine keiner, es treffe ihn nicht. Gut ist es, wenn ihr das noch nicht erlebt habt. Und da ist es falsch, auf den anderen zu schauen und zu sagen, ja, du musst das machen, das machen, das machen, das machen. Sondern vielmehr Gott oder dem Herrn zu danken, dass es in meiner Situation nicht eingetroffen ist. Dankbar zu sein. In solchen Momenten ist es mir persönlich eigentlich nicht wichtig, wer den Hebräerbrief geschrieben hat. Habe ich gelesen, wusste ich ganz ehrlich gesagt noch gar nicht so lange, dass die Verfasserschaft da immer diskutiert wird. Es ist mir in dem Moment nicht wichtig. Es ist mir wichtig, dass es im Gottes Wort steht. und dass es zu mir spricht. Und dass ich es so nehmen kann, wie es dort steht. Wer im Rettungshubschrauber fliegt und abgeholt wird, der fragt den Piloten nicht nach dem letzten Wartungsprotokoll. Das ist wichtig, dass er das hat. Aber in dem Moment eben nicht. In dem Moment ist es wichtig, dass er drinnen liegt. Und dass es ihm hilft. Ich weiß auch, dass es das ohmsche Gesetz gibt. Und diejenigen, die mal Physikunterricht hatten, beziehungsweise elektrisch tätig sind, die wissen das. Das weiß ich, dass es das gibt. Und ich kann es auch mehr oder weniger erklären. Aber dass es in mich, dass ich es verinnerlicht hätte, das ist ganz weit entfernt. Ich kann es benutzen, aber in meinem Inneren hat es keine Auswirkung. Ist es manchmal wichtig, die Dinge so zu nehmen, wie sie sind, und darauf vertrauen, dass andere, die größeren Gaben haben oder die dazu befähigt worden sind, durch unseren Herrn und durch den Heiligen Geist, das schon geklärt haben für mich. Darf ich darauf vertrauen? Ich denke ja. Nicht jeder wird die Fülle der Gedanken besitzen und geschenkt bekommen haben, die sehr viele Ausleger und Dienstdienende, hauptberuflich Dienstdienende haben. Aber sie brauchen trotzdem das Werkzeug für den Tag. Im ersten Buch Mose, in Mose 1, Vers 1, die ersten Worte, da steht geschrieben, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und dann kommen die ganzen Etappen, die wir ja kennen. Aber mehr wird nicht gesagt. Schon aus dem einfachen Grunde, weil mehr nicht verstanden wird. Ich bin also darauf angewiesen, das zu glauben und das zu verinnerlichen, dass das Bestand hat und dass das wichtig ist. Überhaupt nur das und nichts anderes. Ja, freilich sehe ich auch den ausgegrabenen Saurierknochen und versuche vielleicht gedanklich nachzuvollziehen, wie der mal in der Arche gepasst hat. Ich kann es nicht widerlegen, beweisen oder allem dran. Es ist da. Aber ich weiß, am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und das glaube ich. Und das möchte ich verinnerlichen. Mehr war nicht für notwendig erachtet vom Herrn. Aber da war ja noch ein anderes Wort. Könnt ihr euch daran erinnern? Und zwar, da war von der Hoffnung die Rede. Wie sieht's denn aus mit unserer Hoffnung und auf was hoffe ich denn? Denn Glaube und Hoffnung sind ja hier unmittelbar zusammengebracht. Dass der Glaube eigentlich die Vollendung dessen ist, was ich gehofft habe oder hoffe. Wie sieht es da mit unserer Hoffnung aus? Da wird jeder eine andere haben. Und es ist ganz wichtig, dass man diese Hoffnung ausrichtet. Gut, man sagt so, ich hoffe, dass du heute Abend gut nach Hause kommst. Oder ich hoffe, dass mein Auto noch durch den TÜV kommt. So, das ist aber alles oberflächlich. Wo ist denn die eigentliche Hoffnung? Die eigentliche Hoffnung, die innerliche, die zu verinnerlichende Hoffnung. Auf was hoffe ich denn? Wir sind bei Weihnachten gar nicht so weit entfernt. Und da war es so, dass die Hoffnung des Volkes ja so war, dass einmal der Erlöser, der Erretter kommt. Und da ist mir eins aufgefallen, nämlich, und das steht schon gleich in dem gleichen Brief, und zwar Hebräer 1, Vers 1. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten. Auf was wir hoffen sollen und wie das abläuft. Unser Herr wurde als Kind geboren, als Baby. Und danach, folgte eine Zeit auch der körperlichen Entwicklung. Und wir lesen hier auf vielerlei Weise ehemals zu den Propheten, zu den Vätern geredet. Wir kennen ja aus Jesaja schon die Stellen, dass darauf hingewiesen wird, dass dieser Erlöser kommt und wieder kommen wird. Nicht in Herrlichkeit. Wir hätten es ja heute gerne den starken Mann. Die Welt hätte gerne den starken Mann, der auf den Tisch haut. Oder die Welt denkt ja sogar mit irgendeiner Wunderwaffe auf den Tisch halt in Wiederordnung schafft, der mal sagt, wo es lang geht. Unser Herr ist gekommen und hat eine Entwicklung durchgemacht. Es ist dem Menschen ganz einfach Zeit gegeben worden, mit sich mitzuentwickeln. Und wer heute zum Herrn kommt, der legt auch nicht einen Schalter um, und sagt, so, also ab heute bin ich Christ, ab heute folge ich nach, heute habe ich die Hoffnung und ich habe das verinnerlicht. Sondern es ist eine Entwicklung. Und keiner schrecke davor zurück, dass etwas an oder das denkt, dass etwas anderes verlangt wird. Natürlich haben wir, und das ist auch durch viele Zeugnisse bestätigt, hat manches Wort manchen angerührt und eingeschlagen. Und hat gesagt, ab heute ist mein Leben vollkommen verändert. Aber ab da ging eine Entwicklung los. Und ich denke, diese Entwicklung ist genauso auch anzusehen mit dem Glauben. Wenn du aus einer Welt kommst, viele von uns sind ja in einem christlichen Elternhaus oder in einer christlichen Umgebung aufgewachsen. Sind damit von Kindheit an schon in Kontakt gewesen. Es gibt aber auch die anderen, die aus einer völlig anderen Welt kommen, die gerade gestern erst erkannt haben, dass sie Sünde betrieben haben und dass es Sünde ist. Und ich sage immer, das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass man erkennt, dass man ein Sünder ist. Sagt dem Milliardär auf seiner Yacht, du brauchst Jesus. Ja. Da sagt er, guck mal, was ich habe. Denkst du wirklich, dass ich das brauche? Dem musst du sagen, was sein Problem ist. Und ich denke, und dann muss eine Entwicklung einsetzen. Es sei zwar nicht am Rand erwähnt, und zwar, wir sollten uns nicht vormachen, dass wir diejenigen sind, die diese Entwicklung einleiten. Sondern das ist der Herr selbst. Wir können nur den Anstoß dazu geben. Ihn nahe bringen, ihn zum Denken, vielleicht zum Nachdenken zu bewegen. Aber die Entwicklung und wer über sich mal den Mut hat, nachzudenken, wird es letztendlich genauso sein. Am Ende dieser Tage hat er zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, heißt es weiter. Es ist schon wichtig, dass man weiß, auf was man hofft. Es ist schon wichtig, dass man erkennt, dass die Hoffnung, die der Mensch so trägt, so die alltägliche Hoffnung, eigentlich eine ganz andere ist, als die, die wir wirklich haben sollten oder haben müssen. Wollen wir uns das immer wieder neu vor Augen führen, dass unsere Hoffnung dahingehend gesetzt ist, dass es einmal anders sein wird, dass wir nicht mehr über diese ganzen Scheußlichkeiten, die wir hier erleben, nachdenken müssen. Und ja, ich sag's auch so, und sogar die schönen Sachen, die noch schöner, viel, viel schöner sein werden, was uns das Wort sagt, dass wir darauf unsere Hoffnung setzen. Der sichtbare Beweis für das Überführtsein ist uns nicht gegeben. Wir haben nicht die Kontrollleuchte, die sagt, jetzt hast du es verinnerlicht. Wir haben nicht denjenigen, der uns auf die Schulter klopft und sagt, ja jetzt. Das ist etwas, was jeder selbst erfahren und jeder selbst erleben muss. Und zwar, wir dürfen es nicht vergessen. Wir haben auch den Heiligen Geist. Und der, das in uns bewirkt, dass wir von Hoffnung und Gewissheit haben, dass wir das Richtige glauben. Dass unser Glaube, wenn er vollständig ist, nicht erschütterlich sein sollte. Es genügt nicht nur, auf dem Plakat zu stehen, du brauchst Jesus. Das stimmt. Das stimmt formal. Aber wir müssen auch zeigen, wie es zu ihm geht. Wir müssen Hoffnung geben. Und so bitter wie es ist, die Hoffnung ist vielleicht nicht die Hoffnung auf Frieden, sondern das ist die Hoffnung, die wir einmal haben werden, wenn der Herr wiederkommt. Dann wird es nicht mehr Hoffnung sein, dann wird die Hoffnung zur Gewissheit. Ich denke, es ist wichtig, dass wir darum, jeder persönlich für sich alleine, immer wieder, egal auf welcher Stufe er in seinem Glaubensleben angekommen ist, immer wieder darum bittet, dass er die eine Hoffnung, die wirklich wahre Hoffnung, die sich unauslöschlich mit dem Glauben verbindet, dass er die immer wieder neu geschenkt bekommt, jeden Tag neu, und dass er weiß, dass er sie hat. Und dann sind die Schreckensereignisse, die wir so tagtäglich erleben, hören, es gibt ja fast nichts anderes mehr in den Berichten als nur Schrecken und Tod und Verderben, dass wir sagen, ja, das ist schlimm. Damit muss man vielleicht was tun. Aber meine Hoffnung ist eine ganz andere. Dass wir zum Schluss wissen, dass unser Herr alles für uns gerichtet hat. Dass wir wissen, und das werden wir ja nachher auch bekennen, dass wir wissen, dass wir nichts mehr dazu tun müssen. Dass es zur Gewissheit geworden ist, diese Hoffnung, die wir haben. Und ich sage immer, es ist gut, dass wir nicht hier dokumentieren, dass wir das Wissen haben, sondern dass wir dokumentieren, dass wir den Glauben haben. Und damit auch das Mal richtig einordnen. Und so einordnen, dass es dem Herrn und Gott wohlgefällig ist, der ja seinen Sohn extra für uns gegeben hat. Und das sagt uns, dass dieses geflügelte Wort Hoffen und Harren macht manchen zum Narren. Dass es hier absolut nichts zu suchen hat. Dass es hier nicht passiert. Und dass wir hier auf das Richtige hoffen. Und ich wünsche uns allen, dass wir das in unserem täglichen Leben, in unserem täglichen Sein und in unseren täglichen Entscheidungen, dass wir das verinnerlichen und verinnerlicht haben. Wir sind in seiner Hand, wie es auch kommt.